Ich wünsche euch einen sehr gesegneten, weiterhin gesegneten guten Morgen. Er hat ja schon super angefangen. Und ich möchte nur noch ganz kurz erwähnen, Aline hat ja ihr Zeugnis gegeben, sie hat eine Kleinigkeit vergessen. Darf ich das noch nachfügen? Ja. Und zwar der Arzt, der diese Diagnose jetzt festgestellt hat und revidiert hat, das war ein gläubiger Arzt. Dann hat Aline hat gesagt, dass Gott das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, das weiß er, und hat sich herausgestellt, er ist ein gläubiger Arzt. Sie konnten also schon gleich dem Herrn die Ehre geben, direkt in der Klinik. Das fand ich so schön, denn so viele gläubige Ärzte gibt es ja nicht. Und dem Herrn sei Dank für gläubige Ärzte, ne? Die dann auch wissen, dass nicht sie mit all ihrem Wissen die Heilung vollbringen, sondern er durch sie auch heilen kann. Ne? Das fand ich gut. Gut. Okay, ihr habt ja schon gesehen, die Predigt, ich weiß nicht, aber es war schon wieder ein anderes Schild heute Morgen drin, heißt, aus dem Sieg heraus kämpfen. Und jetzt könnte man ja glauben, die Predigt sei nur für Christen, denn ihr seht ja, worum es geht. Gell? Es geht um die Waffenrüstung heute, unschwer zu erkennen. Ich habe gesagt, wenn hier ein Mähdrescher stehen wird, richtig, dann wüssten wir auch gerne anschließend zur Predigt gehen. Und so ordnet ihr mich da mit Sicherheit auch ein. Was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich habe gedacht, diese Predigt ist nicht nur für Christen, sondern auch für die Zuhörer, auch am Livestream oder die irgendwann die CD mal hören, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen drinnen haben, die vielleicht schon überlegt haben, dies und jenes und so weiter und so fort und vielleicht auch den Zugang schon haben, irgendwie durch Geschwister hier. Ja, und ich habe gedacht, es ist wichtig, dass sie sehen können, was es bedeutet, wenn ein bekennender Christ seine Vollmacht ausübt, die Jesus ihm gegeben hat. Davon weiß die Welt nichts. Die Menschen in der Welt sind den Widrigkeiten, den Umständen und den negativen Situationen oft hilflos ausgesetzt. Und bei uns als Kinder Gottes ist das etwas anderes. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch da ein leserlicher Brief Christi sind. Und manche lesen schon in uns, schon eine ganze Weile und tun das immer wieder und immer wieder. Und dann können Sie sehen, was für einen Zugriff man hat auf diese geistliche Welt. Und mit geistlich meine ich biblisch, klar. Und welchen Einfluss wir auf ungute Situationen und Umstände ausüben können, wenn wir denn in der Vollmacht und ja, der Kraft von Jesus Christus reden. Das heißt, wenn wir unser Schwert gebrauchen. Und viele Menschen wissen davon überhaupt nichts. Selbst manche Christen haben es nicht immer dabei. Ja, in der Schrift finden wir eigentlich auch nur eine Art des Glaubens. Und das ist der Kampf des Glaubens. Wisst ihr, ich habe schon mit vielen gesprochen, habe festgestellt, die sind in einem ganz anderen Kampf zu Hause. Die kämpfen einen ganz anderen Kampf als den sie eigentlich zu kämpfen hätten. Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir dann im falschen Kampf sind. Und Heggin sagt so schön, es gibt keinen Grund, gegen die Sünde zu kämpfen, weil Jesus die Heilung von Sünde ist. Es gibt auch keinen Grund, gegen den Teufel zu kämpfen. Den Grund haben wir nicht. Warum? Weil Jesus ihn ja schon besiegt hat. Ja, deshalb heißt meine Predigt auch, aus dem Sieg heraus kämpfen. Wir haben schon zu kämpfen, das ist klar. Denn ein großer Feind des Glaubens, das ist ein Mangel an Erkenntnis der Wahrheit. Und wenn man sich so ein Kind im ersten Schuljahr vorstellt und das sollte die Schularbeiten von einem Kind im fünften Schuljahr machen, würde das funktionieren? Nein, warum nicht? Weil es einfach die Erkenntnis noch nicht hat, die das größere Kind schon gesammelt hat und was es gelernt hat. Das geht einfach nicht. Und wisst ihr, dieser Mangel an Erkenntnis des Wortes ist auf vielen Ebenen verantwortlich für Glaubenshindernisse der verschiedensten Art in unserem Leben. Gott hat ja nicht umsonst gesagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die wir uns antun können. Wenn wir keine Bibel lesen, wenn wir keine Predigten hören, wenn wir keine Bücher lesen, wo wir lernen können, sondern wenn wir immer so nur auf diesem Stühlchen der Errettung sitzen, unser ganzes Leben lang, ja, und sagen, ja, ich bin ja errettet, ist ja alles gut, aber nie irgendetwas in Angriff nehmen, werden wir viele Schlachten verlieren. Unser Glaube wird wachsen, wenn unser Verständnis des Wortes wächst. Genauso ist es auch umgekehrt. Du kannst dich nicht weiterentwickeln, wenn du keine Erkenntnis hast und wenn es dir auf dieser Ebene mangelt. Weil du vielleicht keine Lust hast, Bibel zu lesen oder das nicht für nötig erachtest. Keine Ahnung, was da oft die Gründe sind. Denn als Christ zeigt uns die Schrift ganz klar, wie wir im Sieg leben können. Weil wir ganz einfach in Jesus all das haben, was wir je brauchen könnten. Und noch viel mehr. In Epheser 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Dank Jesus Christus. Dank ihm ist uns alles gegeben. Und hier ist die Zeitform sehr wichtig. Da heißt es, er hat uns gesegnet. Ihr habt also eine Fülle von Segen zur Verfügung, die ihr gebrauchen könnt in eurem Leben und die euch dienen und die euch helfen, ein gutes Leben hier zu führen. Und ein Schwerpunkt heute ist, dass wir immer wieder hören, dass Jesus diesen Kampf für uns schon gekämpft hat. Damit jeder, der eventuell auf einer falschen Spur des Kämpfens ist, eine Korrektur vornehmen kann. Wir lesen mal Epheser 6, Vers 10 bis 18. Jetzt habe ich die falsche Brille auf. Also legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterlistigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündigt. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Ich denke, das ist für euch nichts Neues. Diese Bibelstellen kennt ihr mit Sicherheit fast alle und habt sie auch schon gelesen. Wisst ihr, in Vers 13 heißt es, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, damit wir, wenn ein Angriff kommt, widerstehen können. Das hat ja, Gott hat ja seinen Plan. Das ist sein Plan. Es ist nicht sein Plan, dass wir fallen. Passiert mal, okay. Aber wenn wir permanent nur am Boden liegen, dann machen wir etwas falsch. Das muss nicht sein. Und das ist von Gott her so überhaupt nicht vorgesehen. Wir sollen aufrecht, ohne zu fallen, aus jeglicher Anfechtung, aus jeglichem Kampf herausgehen. Im Sieg, ja. Das heißt, wir sollen stehen bleiben. Und auf dieses Stehenbleiben, da komme ich gleich nochmal zurück. Die Waffenrüstung, ich bin der Ansicht, man sollte diese Waffenrüstung wirklich nur einmal anziehen, nie mehr aus. Aber ich habe mit den Jahren, in denen ich gläubig bin, festgestellt, dass viele Teile ihrer Waffenrüstung rauben lassen. Oder aus Bequemlichkeit, Laschheit, Lauheit, ach, die Schuhe, die werden mal unter das Bett gestellt. Jo, muss man ja nicht jeden Tag anziehen, das Schwert, ach. Ist mir zu schwer, ich stelle es auch mal in die Ecke. Es hat schon Staub angesetzt. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Hoffe ich, dass ihr erkennt, wenn die Predigt zu Ende ist, was das bedeutet, wenn wir das so machen. Denn vor 2000 Jahren, da ging ein Mann über diese Erde und er trug genau diese Rüstung. Perfekt, bis ins kleinste Detail. Und er hat den besiegt, der seit Adam und Eva die Herrschaft über diese Erde hatte. Und wie hat er das gemacht? Als er angegriffen wurde vom Feind, da hat er gesagt, es steht geschrieben. Er hat sein Schwert gezogen. Und wisst ihr, wenn Jesus das tun musste oder getan hat, wie viel mehr sollten wir das tun? Wie viel mehr sollten wir das Wort Gottes gebrauchen, um unser Leben nicht nur in Ordnung zu bringen, sondern um ein gutes Leben hier zu führen? Das verspricht uns die Schrift nämlich. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir diese Rüstung tragen, dann zieht der Feind Jesus in uns. Das heißt, er kann unsere Ängste, unsere Schwachheiten und all den noch nicht erledigten Kram in uns, das kann er gar nicht sehen. Warum nicht? Weil er sieht Jesus in uns. Er erkennt diese Rüstung sofort wieder, glaub mir. Und das ist wichtig. Aber wenn du deinen Mund auftust und diese Ängste und diese Sorgen und diese Nöte und den manchmal schmottern lassen wir da heraus, muss man ja ehrlich sein, gell? Dann weiß er genau, wo er ansetzen kann. Punktgenau wird er dich treffen. Eine ganz gefährliche Sache, negative Äußerungen laut zu machen. Ich lese also öfter mal beim Koblenz, der sagt immer, sowas mache ich überhaupt nicht. Denke ich, Mann, du hast recht, da müssen wir hin. Das überhaupt nichts rauslassen, was gegen uns verwendet werden könnte. Das ist ja eine Aussage, die wir machen. Und der Feind dreht sie um und verwendet sie gegen uns. Dann bleiben wir in diesen Umständen gefangen und festigen die sich womöglich. Tja, lass ihn nicht sehen, was in deinem Kopf ist, und manchmal ist es sogar schon bis ins Herz gewandert. Das kann Hoffnungslosigkeit sein. Ich weiß es nicht, gerade kommt mir dieser Gedanke so ganz intensiv in meinen Kopf, hoffnungslos, über irgendeine Situation in deinem Leben. Du hast keine Hoffnung mehr, dass sich da noch etwas ändert. Aber das ist eine glatte Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Lasst euch nicht darauf ein. Gib also gut Acht auf das, was du sprichst, denn das ist verantwortlich dafür, wie dein Leben ausschaut. Und spätestens an dem Punkt kann man schon mal anfangen nachzudenken. Ah, ist im Moment mein Leben nicht ganz so, wie ich mir es vorstelle? Dann hör besonders aufmerksam zu und triff anschließend gute Entscheidungen. Wir sehen auch in Epheser 6, dass wir niemals gegen Menschen kämpfen, immer gegen die Mächte und Gewalten, die hinter den Menschen stehen, die Menschen missbrauchen und gebrauchen, um dir zu schaden. Sich selbst tun sie es natürlich auch, aber du solltest immer von diesem Punkt ausgehen. Nicht der Mensch ist dein Feind, sondern der steht hinter dem Menschen oder ist in dem Menschen am Wirken. Also, tja, es heißt ja auch in der Schrift, dass der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich habe festgestellt, wisst ihr, ich war öfter in Afrika, in der Serengeti, und ich habe festgestellt, wenn ein Löwe einen Angriff plant, und wir haben manchmal stundenlang an einem Platz gestanden und zugeguckt, wie so ein paar Löwinnen, sind ja immer die Frauen, die da diese Dinge machen, die jagen und die Tiere erreißen. Die liegen manchmal verdeckt im hohen Schilfgras, ganz flach am Boden. Unser Hund macht das so ähnlich, wenn er vom Spaziergang heimkommt. Ja, der krabbelt dann mit allen vier Beinen auf dem Bauch immer ein bisschen näher, immer ein bisschen näher. Aber ich habe niemals gehört, dass so ein Löwe gebrüllt hätte beim Angriff. Nie. Ich habe es des Öfteren wirklich miterlebt. Und wenn das hier in der Schrift heißt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. In christlichen Kreisen sagt man gern, Jesus hat dem Kerl die Zähne gezogen. Also das heißt, er hat ihm diese Gewalt weggenommen. Er hat ihm diese Macht weggenommen, die er vor dem Tod von Jesus sehr wohl hatte. Was bleibt denn dann da noch? Stellt euch einen Löwe vor, der keine Zähne mehr hat. Ja? Dem bleibt es doch nur noch zu brüllen. Und auch das wollen wir nicht kleinreden. Das kann sehr eindrucksvoll sein. Wenn wir im Zelt waren, auch des Nachts und so, und die Löwen haben dann ja des Öfteren gebrüllt so, die lagen ja auch um das Camp drum herum, manchmal ganz, ganz nah, dann hast du auch gedacht, nur eine kleine, dünne Zeltwand und der Bursche hätte gar kein Problem, da hereinzukommen, ne? Dann wäre es das gewesen. Also lasst euch von dem Brüllen nicht erschrecken. Mehr wie brüllen kann er nicht. Wenn du ihm dann keine Tür auftust, weil du Ängste plötzlich entwickelst, und ich weiß, im Nachbarzelt waren Leute, die hatten Angst, die kamen zitternd morgens aus ihrem Zelt raus, Angelika, was hab ich da? Oh Gott, nee, hab ich gedacht, was macht sie da? Ja? Also letzten Endes, das Brüllen tut dir noch nichts. Nur wie du darauf reagierst, wenn der Kerl um dich herum tänzelt und brüllt, da kommt es drauf an. Wenn du ihn als den erkennst, der er ist, ein Verlierer, ein besiegter Feind, dürftest du eigentlich keine Probleme haben, richtig damit umzugehen. Ja. Wisst ihr, ich habe gedacht, es ist doch entspannend für uns zu wissen, dass wir diesen Kampf nicht mehr bestehen müssen. Den müssen wir nicht kämpfen. In diesen Krieg, in diese Schlacht müssen wir überhaupt nicht hineingehen. Warum? Weil Jesus ihn schon längst besiegt hat. Er hat diese Schlacht doch schon längst gewonnen. Was wollen wir dann als Kinder Gottes noch mehr? Und ihr Lieben, die ihr noch keine Kinder Gottes seid, merkt es euch. Das ist ganz wichtig. Und hier, wir haben nur einen Part, der auf uns zukommt. Die Schrift, ich habe es deshalb immer so betont vorgelesen, da steht viermal drin, dass wir stehen bleiben sollen. Es ist Gott ganz wichtig, dass wir stehen. Und ich habe es schon mal vor Jahren erzählt, mir hat Stehen mal das Leben gerettet. Wir waren auch wieder mal im Urlaub und das war auf Ceylon. Man muss immer lachen. Gut, aber es ist ja so, es war damals nicht zum Lachen, ja. Und zwar waren wir in einem Hotel, das war direkt am Strand gelegen. Es hatte einen riesen, wie sagt man, so eine Riff, was da diese Badenden immer schön geschützt hat. Nur ich bin eine Nichtschwimmerin. Und zwar bin ich im Meer fast mal ertrunken. Das hat nur noch Haaresbreite lagen zwischen dem Tod und mir. Und seit der Zeit habe ich einen riesen Respekt vor Wasser, wenn es dann so ins Meer oder irgendwo im Schwimmbad wäre. Ich gebe immer gut Acht. Ich möchte A, nicht umgeschmissen werden im Wasser, weil ich gehe immer bis hierhin. Und wenn ich dann umfalle, dann kriege ich wieder diese ungute Situation vor Augen, die ich gerade nur so kurz überlebt habe. Ich will auch nicht angerempelt oder gestoßen werden. Ich will einfach nur, ich gehe gerne ins Wasser. Ich liebe es, im Wasser zu laufen und ein bisschen zu planschen. Ich habe genauso viel Spaß wie die Schwimmer, da ich ja nicht weiß, wie es ist, wenn man schwimmt. Also, wie gesagt, ich bin eines Tages spazieren, ein ganzes Stück weg von unserem Hotel, so durch den Dschungel so ein Stück, und dann kam ich an einem Schild vorbei. Und da konnte ich lesen, in Englisch stand da ganz dick und fett in Schwarz Warnung oben drüber. Und noch mehrere Sätze, teils war es ein bisschen verwittert, teils war eine Ecke abgebrochen. Ich hätte es auch nicht lesen können, da ich die englische Sprache so gut nicht verinnerlicht habe, dass ich jetzt das englische Schild hätte lesen können. Aber ich habe noch gedacht bei mir, meine Güte, vor was warnen die dann hier? Seeweit und breit nichts. Ich konnte doch verstehen, da liefen einem als mal so, wie heißen die Kerle, Warane über den Weg. Dass da vielleicht eine Warnung vor gewesen wäre. Aber später hat sich herausgestellt, das war nicht so. Ich kam dann an einer Bucht vorbei, eine riesige, wunderschöne, große Bucht. Das Wasser ganz klar, der Boden ganz klar, ohne Algen und ohne das, was halt schon mal so im Wasser drin ist. Ganz feines Sand. Und ich ging so, ich hatte keine Badekleidung an, aber ging so ein bisschen ins Wasser rein. Denke ich, oh, da gehst du morgen nochmal hin. Und dann ziehst du deine Badekleidung an, dann hast du hier die Bucht für dich. Ja, das war ja der Traum für die Angelika. Ohne Menschen, ohne Rempelei und ohne alles konnte ich da ins Wasser gehen und konnte Spaß haben einfach. Habe ich dann auch den nächsten Morgen gemacht. Bin ich in diese Bucht gegangen. Und so am Ende der Bucht sah ich eine Dame, die wohnte auch in unserem Hotel mit ihrem erwachsenen Sohn. Aber der war gerade nur so ein Stückchen, liegt er alles im Wasser drin. Und denke ich schon, meine Güte, was macht er dann da? Ja, ein großer, erwachsener Mann und läuft da am Anfang von dem Wasser nur. Das ist doch so schön, kann man doch weit reingehen. Was ich dann auch getan habe. Bin weit reingegangen, so bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde bin ich langsam hineingelaufen in dieses Wasser, bis ich dann wieder mal an meiner Grenze angekommen war. Und ich schaute so auf das Meer, es war wunderschön. Von vorne kam die Sonne, die tauchte diese Oberfläche in goldenes Licht. Wirklich, es war traumhaft. Nur ganz leise Wellenbewegung, ganz sanft. Also nichts, was mich jetzt hätte umschmeißen können. Für mich der Ort, ideale Platz jetzt, um Spaß zu haben. Und dann hörte ich vom Ufer her so Fetzen, so Geräusche. Ich gucke ein bisschen zurück und da stehen die am Ufer und machen immer so. Und der junge Mann macht die immer so. Was wollen die dann? Ich dachte, da wäre vielleicht einer in Not oder wäre am Ertrinken, dann hätte ich sowieso nicht helfen können. Es war auch kein Boot, irgendetwas, was jetzt da das erklärt hätte. Ich gucke nochmal so ein bisschen genauer. Ja, und dann sah ich es. Dann wusste ich, warum die da gerufen hatten. Da kam ein großes, graues Dreieck aus diesen Wellen. Und die Wellen machen ja immer diese Bewegung, aber das blieb immer kerzengerade auf mich gerichtet und kam auch ganz toll auf mich zu. Natürlich wusste ich sofort, was das war. Es war ein Hai. Da hatte ich auch gar keine Zweifel dran. Aber dank dem Herrn und dank der Erkenntnis, die ich hatte, mit meinem Mann zusammen, wir gucken immer gern so Tierdokumentationen, die auch von Wissenschaftlern oder von Forschern so begleitet werden, wo die dann herausfinden, warum ein Tier was macht und wie das dann aussieht. Und da hatte ich gelernt, dass ein Hai aus großer Entfernung schon weiß, wenn eine Bewegung im Wasser irgendwo ist. Und er ist in der Lage, weil er sowas eingebaut hat im Kopf, der kann ganz zielgerichtet auf dich zuschwimmen. Und ich meine, ich war eine halbe Stunde rund ins Wasser gedapscht. Die Bewegung hat er permanent gehört und wahrgenommen. Und er kam sowas von punktgenau auf mich zu. Ich war begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich konnte begeistert sein, weil ich um die Erkenntnis wusste, die dazu gehörte, dass ich keine Angst vor dem zu haben brauchte. Ich musste einfach nur stehen bleiben. Ruhig, permanent stehen bleiben. Das habe ich auch getan. Kurz vor mir ging dann diese Spitze da runter und dann schwamm er an mir vorbei. Ja, ich hätte ihn zugreifen können. Dann schwamm er nach vorne, drehte sich um und kam an derselben Stelle wieder an mir vorbeigeschwommen. Dann sah ich ihn halt nicht mehr, keine Flosse mehr über dem Wasser. Er ist dann unterirdisch, also unter der Oberfläche dann weiter geschwommen und ich bin eine Zeit lang stehen geblieben. Und ich gedacht hatte, gut, bleib stehen, sonst kommt er ja zurück. Ne? Und hat ja Zeit, ich konnte ja stehen bleiben. Bin dann langsam zurückgegangen, immer so ein paar Schritte, dann wieder stehen geblieben, immer schön die Meeresoberfläche beobachtet und wieder weiter zurück. Was wäre denn gewesen, wenn ich diese Erkenntnis nicht gehabt hätte? Dann hätte ich ja Panik gehabt. Wenn ich schon nicht, du kannst in so einem Wasser nicht schnell laufen, zumindest nicht schneller, wie der Fisch schwimmen kann. Und selbst wenn ich hätte schwimmen können, hätte er mich erwischt. Richtig? Er wäre immer schneller gewesen wie ich, hätte keine Chance gehabt. Also diese Erkenntnis hat mir das Leben gerettet und ich habe dann hinterher gedacht, ich hätte nur mal so machen müssen mit der Hand, da war es das schon. Und einer, der dieses Wissen nicht gehabt hätte, der wäre ja in Panik verfallen. Der hätte angefangen zu fuchteln, wegzulaufen, keine Ahnung, was dem Mensch dann da alles eingefallen wäre. Und dann war es das. Und im Hotel angekommen, habe ich das einem Angestellten erzählt. Da sag ich, Mensch, diese Bucht da gibt's ja Haie. Was? Hat er gesagt, Sie waren in dieser Bucht. Sag ich, ja, ich war in dieser Bucht. Aber da steht doch ein Schild. Ja, sag ich, da müsstet ihr das mal in ein paar Sprachen da hinstellen, ja, dass alle Leute, die zu euch hier in Urlaub kommen, das auch weitgehend lesen können. Da sagte der, wissen Sie, wie viele Leute da schon hinein, aber nie mehr herausgekommen sind? Sag ich, nee, ich weiß es nicht. Na, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber das war einfach Fakt. Und wisst ihr, das könnt ihr nahezu eins zu eins übertragen in unser geistliches Leben. Wenn wir die Erkenntnisse nicht haben, die wir brauchen, um dem Feind, oder sagen wir nur so, um stehen zu bleiben, wenn Anfechtungen und Angriffe oder sonst irgendetwas kommt, negative Umstände, wenn wir es nicht schaffen, stehen zu bleiben, stellt euch nur den Hai vor und was passiert wäre, wenn ich mich bewegt hätte. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das war Sieg über den Tod. Ne? Und das Schöne ist ja, dass die Schrift auch sagt, dass wir das auch können. Wir können das, weil er uns nicht über Gebühr versuchen lässt. Das heißt aber, den Stand, den wir haben, den sollten wir dann auch leben im Geistlichen. Ja? Das heißt, alle Prüfungen, die auf uns zukommen, die sind zu meistern, wenn wir denn wissen, was geschrieben steht. Und noch einmal, Gott versucht niemanden, das möchte ich nochmal klarstellen. Wisst ihr, es wird uns viel Ungemach erspart bleiben, wenn wir es schaffen, stehen zu bleiben. Also es sollte wirklich ein Ziel von jedem einzelnen Christen sein, dass er stehen bleiben will. Egal welchen Stand er hat, das ist egal. Aber gemäß deines Standes musst du bestehen können. Dann wirst du weiter wachsen. Denn in 2. Korinther 2, Vers 14 steht eine begeisternde Bibelstelle. Da heißt es, er hat uns allezeit Sieg gegeben in Jesus Christus. Das ist eine Zusage Gottes für jeden Einzelnen von uns. Er hat uns, ist wieder die Zeitform wichtig, alle Zeit Sieg gegeben in Christus Jesus. Das heißt, wir müssen nicht für das kämpfen, was Jesus schon erkämpft hat. Und wie gesagt, die Grundlage eines solchen Kampfes sollte immer die Erkenntnis sein, wer und was du bist. Was bist du denn? Du bist die Gerechtigkeit Gottes. In Christus Jesus. Amen. Wisst ihr, der Feind, natürlich ist es das Ziel des Feindes, dass er will, dass wir auf seine Lügen und auf seine Betrügereien hereinfallen. Er will uns einfach weismachen, dass wir arm, krank, in ausweglosen Situationen und so weiter und so fort sind. Aber das kann ihm nur gelingen, wenn wir eben nicht wissen, welchen Stand wir vor Gott haben. Und was uns wirklich gehört, was hat Jesus dann für uns wirklich erkämpft? Was haben wir denn? In Philipper 4, Vers 19, da heißt es, mein Gott wird all unseren Mangel beheben nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Aller Mangel wird behoben. Ah, da kannst du sagen, ich denke an den Bruder Oje, der so ein Zeugnis gegeben hat von seiner Arbeitsstelle. Das war so toll. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen hat er das gegeben. Er hätte es nicht machen können, aber Gott kann es doch tun. Wenn du arbeitslos bist, mach dir doch keinen Kopf. Das hast du gar nicht nötig als Kind Gottes. Wenn du im Glauben sprichst und sagst, Gott wird mich mit einer besseren Arbeitsstelle versorgen, dann hast du genau das Richtige getan. Lass doch da keine Sorgen und Ängste in dein Herz hineinkommen. Wie geht's weiter? Was wird sein? Hol dir die Bibelstellen, die das Gegenteil aussagt. Das ist wichtig. Genau krank. Du bist doch schon heil. Wir sind heil in den Wunden Jesu. Lass dich doch nicht ängstigen durch negative Diagnose oder Symptome. Ja, die schlagen auch manchmal so über einen zusammen. Ich verstehe das sehr wohl. Aber dann sind wir gefragt, dann ist unser Part dran. Denn Jesus hat ja schon alles getan. Er hat die Heilung ja schon erwirkt. Wir sind ja schon heil. Lass dir doch deine Gesundheit nicht rauben durch Lügen des Feindes oder Umstände, die nicht gut sind. Genauso ist es mit finanziellem Mangel. Erzähl nicht jedem, wie arm du bist und wo es dir überall mangelt. Mach's nicht. Sag, ich bin reich in Christus Jesus und er wird all meinen Mangel abhelfen, gemäß seiner Größe in Jesus Christus. Lass dich nicht berauben, auf keiner Ebene. Wisst ihr, wir werden oft in so kleinen, kleinen Dingen beraubt. Mir ist das so gegangen. Die vorige Woche habe ich da wieder eine Erkenntnis gekriegt. Und zwar hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Magen. So ein, zwei Wochen habe ich gesagt, boah, du hast jeden Tag eine Tasse Kaffee getrunken. Und irgendwie war das so in meinem Kopf, das bekommt ihr nicht. Dann wird wieder, wird's schlimm. Dann habe ich aufgehört mit Kaffee trinken. Ich habe Kalmuswurzel eingeweicht und getrunken statt Kaffee. Und bis ich mal in meinem Sessel saß und war im Beten, auf einmal hieß es in mir, wann trinkst du keinen Kaffee mehr? Ah ja, irgendwie habe ich mir selbst Antwort gegeben, ja, ich vertrage den irgendwie nicht. Das habe ich ja öfter mal gesagt, selbst bei meinem Sohn, wo wir das letzte Mal unsere Zeit hatten. Aber dann habe ich gedacht, Moment mal, du freust dich auf diese eine Tasse Kaffee eventuell am Tag. Ist ja nicht jeden Tag, aber doch, wenn ich jetzt mal Lust drauf habe, habe ich ein Stückchen Kuchen, ist eine Tasse Kaffee was Feines, oder? Wer gern Kaffee trinkt oder Tee, was ihr immer trinkt. Und das wurde mir geraubt. Das war mir auf einmal klar. Da habe ich gesagt, hier gerade mal Stopp. Das hört sich alles so logisch an. Magen verträgt nicht, bla bla bla. Aber was ist dann mit meinem Magen? Er ist doch heil. Er ist heil in den Wunden Jesus. Da habe ich gesagt, gut, das habe ich gar nicht so betrachtet, weil das so klein ist. Ne? Aber das macht mir ja auch Freude, wenn ich meinen Kaffee trinken kann. Ab dem Augenblick habe ich meinen Kaffee wieder getrunken. Was soll ich euch sagen? Ich vertrage ihn. Also, lasst euch nicht berauben, nicht in kleinen und schon gar nicht in großen Dingen. Aber bis wir mit den großen Dingen richtig umgehen können, kommen erst ein paar kleine. Mit der können wir üben. Ist doch so, gell? Ja. Springt ja auch keiner gleich von unten am Berg bis an die Spitze. Das ist ja ein Gehen. Und jetzt könnten wir vielleicht mal das Bild von dem Soldaten bekommen. Ja. Gleich haben wir auch noch ein anderes, gell? Kannst du noch mal ein anderes? Ja, das da. Das lassen wir mal. Na, der Bursche sieht doch recht schmuck aus, gell? So, ich denke, das Schild ist nicht ganz korrekt, weder von der Größe her noch die Verzierungen. Wir hatten vielleicht auch so, wenn die Paraden hatten, hatten die vielleicht auch so schicke Schilder, das ist ja möglich. Der Helm kommt dem ungefähr klar, der hier ähnlich der hier steht, aber der normale Soldat trug den Helm vom ersten Bild, ohne diesen Schweif. Vielleicht auch nur bei der Parade oder nur die Offiziere, keine Ahnung. Das habe ich jetzt auch nicht weiter nachgeguckt, weil das nicht von Wichtigkeit ist. Wir kommen nämlich jetzt zum ersten Teil der Waffenrüstung, und zwar der Gürtel. An dem Gürtel ist eine Scheide dran, wo das Schwert eingesteckt wird. Und da konnte man auch noch kleine Dolche befestigen. Und der Paulus, der hatte genau so eine römische Rüstung vor Augen, als er die Waffenrüstung geschrieben hat, als er uns das vor Augen gehalten hat. Und deshalb ist das wichtig, dass wir die Teile ein bisschen näher betrachten, was sie aussagen und was für eine Funktion sie hatten. Ja. Der Gürtel der Wahrheit. Wisst ihr, wenn wir nicht viel Wahrheit haben, dann können wir nicht diese ganze Waffenrüstung zusammenhalten. Da hing der Panzer dran und das Ganze drumherum. Ja, und stellt euch mal vor, der hätte keinen Gürtel angehabt, dann hätte alles geschlackert. Ja, der hätte es vielleicht sogar verloren, diesen Panzer. In der einen Hand hätte er das Schild gehabt, in der anderen Hand das Schwert. Er hätte ja gar nicht gewusst, wohin jetzt mit dem Schwert, war ja kein Gürtel da. Also er wäre eine Lachnummer gewesen für den Feind. Und glaubt mir, so geht das für uns auch, was das Geistliche anbelangt. Ist das genauso? Wenn wir keinen Gürtel tragen, wenn wir keine Erkenntnis der Wahrheit für unser Leben haben als Christen, malt euch selber aus, wie das dann aussieht. Was macht die Wahrheit denn mit uns? Sie macht uns frei. Und je mehr Wahrheit wir empfangen, umso mehr Sieg wird auch in unserem Leben einfach sichtbar sein. Die Wahrheit ist das ausschlaggebende Teil in unserem Leben. Wozu dient denn so ein Brustpanzer? Ne? Man sieht, er schützt das Herz, er schützt die Organe, Lunge, Magen, alles, was da halt drunter verborgen ist, das Wichtige deines Lebens, das verbirgt sich da. Was setzt dann der Teufel jetzt dagegen? Er will versuchen, dich in Selbstanklage, in Verdammnis zu bringen. Kannst du denn doch, macht er mit mir, kann er das nicht machen. Na, wird manchmal ganz leicht. Hattest mal einen anstrengenden, stressigen Tag, liegst abends im Bett und denkst, oh, du hast heute überhaupt keine Bibel gelesen, du hast überhaupt nicht gebetet, nicht so richtig, hattest gar keine Zeit für den Herrn. Und bups, schon ist das Ding da. Schon ist die Selbstanklage da. Ich rate euch ehrlich, fangt bei auch bei kleinen Dingen an, lasst es euch nicht gefallen. Lasst das nicht in euer Herz hinein. Wir können zwar drüber nachdenken, können sagen, Herr, es tut mir echt leid, also, aber morgen wird es besser. Und dann schmeißt es einfach nach hinten. Das ist etwas, was ich am allerliebsten mache. Ich bin ein Nach-Hinten-Schmeißer. Alles, was mir nicht passt in meinem Leben, das schmeiße ich nach hinten, geistlich gesehen. Und da ich ja immer bemüht bin, vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben, jetzt, was die Entwicklung anbelangt, ja, ist hinter mir immer viel Platz, da passt viel hin. Ich glaube, ich wollte nicht zurückgucken, was da alles liegt, auf den 30 Jahren meines Glaubensweges da. Aber es ist gut. Lasst es nicht hinein in euer Herz, ja? Denn in 1. Johannes 3, Vers 21, da lesen wir, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ha, Leute, was bedeutet das dann? Wenn du in deinem Herzen was drin hast, was dich verurteilt, dann hast du diese Freimütigkeit zu Gott nicht mehr. Dann kommt immer mehr Verdammnis über dich. Haltet euer Herz sauber. Selbst wenn es mal passiert, dass ihr wirklich mal so Gedanken habt, man kann drüber Buße tun, man kann sie wegtun, man muss nicht drinnen leben. Ich habe früher das öfter erlebt, wenn Leute nach der Predigt kamen und sagten, Angelika, du hast heute nur für mich gepredigt. Sag ich, was? Ja, alles hat mich getroffen. Sag ich, ist doch gut. Nein, schlimm, schaffe ich nie. Ja, dann war noch eine Predigt hinterher fällig. Ja? Bis sie dann verstanden haben, ich muss mich freuen für jeden Punkt, den ich entdecke in meinem Leben, der noch nicht so ist, wie Gott ihn gern hätte. Ich freue mich darüber. Sag ich, oh, Heiliger Geist, jetzt haben wir wieder was zu tun. Jetzt arbeiten wir daran, bis das Ding weg ist. Und da gibt man auch nicht auf, da ist man beständig drin. Das sollte man wirklich sein. Ich habe gerade mit dem Auge. Das ist wichtig, lasst euch nichts gefallen. Also, wisst ihr, um unser Herz vor solchen Angriffen wirklich zu schützen, müssen wir wissen, was die Gerechtigkeit Gottes ist und was nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut, das war so in meinem ersten Glaubensjahr, erste anderthalb Jahr kann es gewesen sein, da sind wir immer nach Karlsruhe gefahren in den Gottesdienst. Und da hat der Bruder Leutze mal über die Gerechtigkeit gepredigt. Bis dahin war das Wort Gerechtigkeit für mich einfach nur, ja, man muss gerecht sein, die Kinder gleich behandeln und so weiter und so fort. Was halt Gerechtigkeit auch bedeutet, so erstmal. Und dann hat er es geistlich ausgelebt. Da sind für mich Scheunentore aufgegangen, als ich gewusst habe, was das wirklich ist, diese Gerechtigkeit. Wisst ihr, diese Gerechtigkeit besteht nicht aus dem, was wir richtig machen oder gut machen, sondern um vor Gott richtig zu sein, das ist ein reines Geschenk, das Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Du kannst vor Gott bestehen, ganz einfach, weil Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Deshalb bist du ab dem Moment, wo Jesus in dein Leben hinein darf, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Dann stehst du vor dem Vater im Himmel mit einem weißen, reinen Gewand. Ein reines, weißes Kleid. Das hast du dir nicht verdient. Und das kannst du dir auch nicht verdienen. Da kannst du ein ganzes Leben lang für die Gemeinde schuften oder nur gute Werke tun. Es wird dich nicht in den Himmel bringen. Aber dieses Kleid der Gerechtigkeit, das öffnet dir die Tür für den Himmel. Und in Römer 5, Vers 17 lesen wir, dass wir die Gabe der Gerechtigkeit in überfließender Fülle erlangen. Ist das so schön, dass Gott so oft an so vielen Stellen sagt, ihr kriegt alles überfließend. Ja, wenn wir geben entsprechend, kriegen wir ein gedrücktes, gerütteltes, ein überfließendes Maß in unserem Schoß geschüttet. Und. Ich fand das gut. Diese Gerechtigkeit hat ewig Bestand und wird nicht von uns erarbeitet. Ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist. Denn in Daniel 9, Vers 24, da lesen wir auch, dass Jesus uns ewige Gerechtigkeit gebracht hat. Es hängt also nicht von dem ab, was wir tun, sondern von dem, was Jesus für uns schon getan hat. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf eigene Leistung. Ich sage es noch einmal, es ist ein Gottesgeschenk. Und Jesus hat es für uns erwirkt. Nicht wir können es verdienen. Wichtig zu wissen, das muss eine ganz feste Grundlage unseres Glaubenslebens sein, in unserem Herzen fest verankert sein, dieses Wissen. Kommen wir zu den Schuhen der Bereitschaft. Hier begegnen wir zwei Arten des Friedens. Einmal ist der Friede eine Verteidigungswaffe, aber er ist auch ein Schutz vor den Angriffen des Feindes. Er ist ein Wächter unseres Herzens. Ich bin immer begeistert von den Sohlen, von den Schuhen. Die hat Konten im Kampf bis zu 7 cm lange Spikes haben. Und das bringe ich immer in Verbindung mit Lukas 10, Vers 19. Für mich erklärt sich das super, wenn es heißt, dass wir Vollmacht haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und gar nichts wird uns schaden. Versteht ihr? Ich kenne so viele, die Angst haben, dem Teufel entgegenzutreten. Die Angst haben, sich mit dem Teufel nicht. Und kommen wieder diese Angriffe. Oh, da kriege ich innerlich das Zittern, wenn ich das höre. Meine Güte, wo gehört er hin? Wenn du solche Schuhe anhast, solche Spikes, dann gehst du über eine Brut von Schlangen und Skorpionen. Und die können dir nichts tun. Du machst die kaputt. Die werden vor dir weggehen. Die Bleibenden sagen, ja, tritt mal auf mich drauf. Aber es ist Fakt, der Feind gehört unter unsere Füße. Ja, der gehört nicht über unser Haupt. Und manche lassen ihn da oben. Da gehört er überhaupt nicht hin. Da guck immer unten drunter. Du weißt, Gläubige, die haben sich das schon unten drauf geschrieben. Ja, das macht was mit uns. Das sind so kleine Kopfkinos. Mit denen können wir gut leben. Also ich habe auch solche. Ja. Er ist aber auch ein regierender Friede, denn in Kolosser 3, Vers 15, da heißt es, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regiert. Glaub mir, es ist eine ganz wichtige Sache, dieser Frieden Gottes. Und ich habe gefunden, dass das im Griechischen heißt, das Wort Friede, Schiedsrichter. Lass doch diesen Schiedsrichter in deinem Herzen regieren, in allem. Lass ihm das letzte Wort. Und wenn man sich so ein Fußballfeld vorstellt, ja, ich bin kein Fußballfan, ich habe auch nicht viel Ahnung, aber was ich immer mitgekriegt habe, wenn der pfeift oder zeigt eine Karte, dann hat das absolute Gültigkeit. Das ist das letzte Wort. Da kann das ganze Stadion sich empören über das, was der Schiedsrichter da macht. Das nutzt nichts. Der Schiedsrichter hat das letzte Wort. Richtig?
Ja. Ja.
Gut, dass ich das richtig verstanden habe. Es wird auch hier öfter gesagt, dass Shalom heißt ja Frieden, das ist alles ganz, es ist alles intakt, es ist unbeschädigt. Und im Griechischen heißt es noch zusätzlich Ruhe und Frieden im Gegensatz zu Streit. Wisst ihr, wenn der Streit schon in euren Familien oder in euren Beziehungen einen Einlass findet, habt ihr schon verloren diesen Kampf. Wirkt ihn ab. So gut wie es geht und so schnell wie es geht. Geht zu Jesus, betet in Zungen, bis ihr wieder unten seid. Bis die Aufregung unter euren Füßen ist, da wo sie auch hingehört. Oder was sonst euch den Frieden rauben kann. Ich habe das auch erlebt. Frieden lässt sich manchmal ganz schnell wegnehmen. Ich hatte mal eine Situation, wo mir jemand etwas erzählt hat über eine Person, die zu meiner Familie gehörte. Zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Und das war wirklich schlimm. Und ich habe gesagt, das ist ja unfassbar, das kann ich ja gar nicht glauben, was da jetzt passiert ist. Es ist ja unerträglich, dieser Gedanke. Also wirklich, ich habe gedacht, das kann ich nicht vergeben. Und da habe ich gesagt, Gott, das will ich auch nicht vergeben, weil es war mir einfach zu schlimm. Ja? Und dann 3 Tage lang hat es gedauert. Ich habe dann immer wenn mein Mann abends auf die Arbeit ist, hatte ich dann immer meine Zeiten, Kinder waren im Bett. Es ging nichts mehr. Gebet ging nicht mehr, Hören ging nichts mehr, aber alles in mir tot, geistlich. Und dann habe ich immer Lobpreismusik aufgelegt und da kam ein Lied. Ich wollte mir den Text immer mal aufschreiben. Und der Text war genau für mich gedacht. Und ich habe es erkannt. Ich musste so heulen, bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, es tut mir sowas von leid, dass ich auch noch gesagt habe, ich will nicht vergeben, weil ich wusste, was damit für mich auch da verbunden ist, was es für mich bedeutet. Ich habe so tiefe Buße tun können. Und augenblicklich, ich war noch nicht auf meinen Füßen, war der Friede wieder da. Versteht ihr? Lasst ihn euch nicht rauben. Das ist auch etwas, was uns manches Mal geraubt wird, dieser Frieden. Dann geht es nicht mehr nach oben, dann geht es wirklich Stück für Stück nur nach unten. Ja. Shalom beinhaltet weiterhin einen Zustand von Gesundheit und einem sorglosen, ungestörten Wohlbefinden. Und jetzt würde ich gerne mal wissen von euch, wer will es denn nicht? Der tut mal die Hand hoch. Habe ich gewusst. Das wollen wir doch alle. So wollen wir doch alle gern leben. Es kommen genug Zeiten, wo Mama herausgerissen wird, wo wir uns bewähren müssen im Glauben und so weiter und so fort. Dann sind wir doch froh, wenn wir wieder mal auf so eine grüne Aue dürfen, ne? Wo es uns gut geht, wo man einfach nur mal entspannt leben kann. Also, man kann verstehen, gerade bei dem Schreiben dieser Predigt habe ich wieder so gut verstanden, warum der Satan so bemüht ist, uns den Frieden zu rauben. Dann hat er einen dicken Segen im Säckel, glaubt mir's. Wir kommen zum Schild des Glaubens. Und das ist für mich ein ganz persönlich ein faszinierender Teil. Bin begeistert von diesem Schild, weil dieses Schild für uns so aussagekräftig ist heute, wir als Christen. Was wir damit anfangen können, mit der Erkenntnis dessen, was das Schild uns da vermittelt. Es ist perfekt. Der Angriff des Feindes soll uns natürlich aufhalten. Deshalb spricht der Paulus ja hier auch von feurigen Pfeilen des Bösen. Ja? Und damals gab es drei Sorten von Pfeilen. Einmal die einfachen Pfeile, wie wir sie heute noch zum Bogenschießen und im Sport gebrauchen. Dann gab es die Pfeile, die in Teer getunkt, angezündet und losgeschickt wurden. Das konnte auch von Mann zu Mann so sein, also innerhalb des Kampfes. Und dann gab es die dritte Sorte Pfeil. Das war ein langes, dünnes Rohr. Und an der Spitze dieses Rohres wurde eine brennbare Flüssigkeit verankert. Wie die das gemacht haben, weiß ich jetzt nicht so, habe ich mich auch nicht näher mit beschäftigt. Und wenn die losgeschossen wurden, dann haben die sich beim Aufprall entzündet. Das war wie eine kleine Bombe, die dann da explodierte. Und es gibt einen historisch-militärisch belegten Begriff von einem Mann, der heißt Thukydides. Das war ein Athener Stratege und ein herausragender Historiker. Und der Wortgebrauch von Paulus, der deckt sich mit der Erklärung von diesem Thukydides. So wie er das. Und somit wusste man, es ist die dritte Sorte Pfeil, die Paulus hier beschreibt. Ja, also mit diesen Pfeilen hat man dann Stellungen oder Lager angegriffen. Die konnte man nicht von Mann zu Mann verschießen. Das hätte keinen Sinn gemacht. Aber wenn sie dann in so ein Lager fielen und überall, und das waren ja dann viele Pfeile, die dann losschickten, dann ist ein richtig echter Schaden da entstanden. Da hat es gebrannt. Dann waren die hin und her, sind die gelaufen wie die wilden Hühner, mussten Dinge in Sicherheit bringen, sich selbst und auch andere. Und dann konnte der Feind da viel leichter eindringen und hat viel schneller den Sieg errungen, ja. Und wenn diese Pfeile heute bei uns einschlagen, dann treffen sie unsere Emotionen. Die Folge davon sind Unglaube, Zorn, Angst, Besorgnis. Der ganze Schmotter, den wir überhaupt nicht brauchen. Ja? Der will da sein richtiges Feuer in uns entfachen. Das soll explodieren, über uns zusammenschlagen. Das ist das Ziel des Feindes. Und vor allen Dingen, diese Pfeile sind dafür verantwortlich, dass wirklich ungute und üble Dinge da in unseren Emotionen freigesetzt werden. Und manchmal sind das Dinge, von denen du dachtest, schon längst unter meinen Füßen. Da versucht er so ein kleines Zweiglein an deinem Lebensbaum nochmal rauszukommen. Aber dem kann man begegnen. Das muss uns nicht ängstigen. Ja. Der Schild selbst bestand aus 7 Schichten zusammengefügten Leders. Dann war er mit einem Holzrahmen, das hier sieht nach Metall aus, das weiß ich nicht, vielleicht haben die so Zierschilde. Also es war ein Holzrahmen drumherum und an den Seiten von diesem Schild waren kleine Scharniere. Und das hat mich so begeistert, das habe ich jetzt erst ganz kürzlich herausgefunden. Die konnten also ihre Schilde miteinander verbinden. Mein Mann hat mir dann, der weiß das, er hat gesagt, wenn die dann alle in einer Reihe stehen, dann nennt man das Schildkröte, richtig? Ja. Man stellt es sich vor einfach, da steht so eine ganze Reihe mit Soldaten, die haben die Schilder fest verbunden und diese Schilder hießen auch Tyrios auf Griechisch. Das heißt, das waren ja kleine Kerle, die Italiener zu der damaligen Zeit, die waren fast so hoch, heute nicht mehr Pino, weiß ich. Aber man sieht es ja anhand der Rüstung, man hat ja Rüstungen von der Zeit noch und da weiß man, dass die nicht so groß waren. Es ist ja auch wurscht, wie groß die waren. Die Schilde waren jedenfalls groß genug, um die Männer zu decken und es war eine feststehende Wand, die dann da plötzlich waren. Wenn die so auf dieses feindliche Heer zugelaufen sind, dann haben die immer einen Durchbruch gekriegt, versteht ihr? Und jetzt stellt euch mal vor, da wären vielleicht 2 Schilde gewesen, die waren nicht verbunden. Bei dieser Art des Angriffes. dann wäre der Feind an dieser Lücke hineingekommen, er wäre hinter diese ganze Reihe da gekommen und hätte sie von hinten angreifen können. Also ihr seht mal, wie wichtig die Einheit da war. Und deshalb habe ich auch gesagt, Erika, das, was du jetzt da gesehen hast, ist für uns so wichtig als Gemeinde und auch als Familie, dass wir in einer Einheit stehen. Das bringt's, glaubt mir. Wir müssen in die Einheit kommen. Wir dürfen nicht übereinander reden oder negativ denken und bla bla bla. Wisst ihr, das muss weg aus unseren Gemeinden. Das muss weg aus unseren Familien. Wäre eine extra Predigt. Dann haben die diese Schilde am Abend vor der Schlacht ins Wasser gelegt. Die haben sich dann vollgesaugt mit Wasser. Das heißt, wenn da so diese kleinen Teerpfeile getroffen haben, die hatten gar keine Chance, jetzt dieses Schild in Brand zu setzen. Das ging überhaupt nicht. Der hat sich dann von selbst gelöscht. Versteht ihr, wie wichtig das war? Zudem mussten die diese Schilde jeden Tag mit Öl einreiben. Und Wasser wie Öl steht für den Heiligen Geist. Weil das hier doppelt hineingepackt ist, das soll uns ja auch was sagen. Also der Heilige Geist ist für uns von solcher Wichtigkeit, dass wir ihn in unserem Leben, in unserem Alltag fest integrieren und drin haben. Und dann habe ich auch gedacht, wisst ihr, die Stiftshütte, das ist ja auch so mein Ding. Wenn wir uns nur die Stiftshütte vorstellen und diese goldenen Bretter, die diesen Raum da umgeben haben, das waren Akazienholz mit Gold überzogen, dann standen die unten in einem dicken, schweren Silbersockel drin. Jedes einzelne Brett hatte so einen Sockel. Und dann waren drei Löcher durch die Bretter, oben, in der Mitte und unten. Und da wurden Stangen durchgeschoben. Das war eine total feste Wand, die konnte nicht umfallen, da konnte auch nicht ein Brett sagen, hier will ich aber nicht stehen, ich gehe mal schnell woanders hin. Oder das Brett ganz da hinten, von dem weiß ich aber was ganz Böses, das gehört hier gar nicht hinein. Und. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ja, Einheit. Der Heilige Geist ist derjenige, der in unsere Gemeinden, in unsere Familien, in unser Leben Einheit mit Geschwistern bringt. Uns muss nicht jeder passen. Auch die Nase von dem einen oder anderen muss uns überhaupt nicht passen. Wir haben das geistlich zu sehen und geistlich zu bewerten und geistlich zu beurteilen und nichts anderes. Dann kommen wir Stück für Stück in eine Einheit hinein, aus der heraus wir wirklich was bewegen können. Das ist wichtig. Denn die Salbung, wisst ihr, denkt immer, die läuft immer von oben nach unten. Ne? Ja. Das Wasser des Geistes und das Öl der Salbung. Kommen wir zum Helm des Heils. Kevin, komm nochmal zu mir. Ich weiß zwar nicht so recht, zieh mal die Puppe unten raus. Helfe ich dir noch? Mhm. Brauchst du das hier?
Ja, das darf
ich. Warte, nimm mal auseinander. Mal ein bisschen verstecken. So. Jetzt zieh das doch mal
raus. Ich brauche das hier vorne.
Ja, gut. Okay. Schieb das mal so ein bisschen rein. Also, diese Helme, die waren aus Bronze und die hatten, Kevin, komm nochmal zu mir hier hoch. Und die hatten einen Kiefern- und Backenschutz, der war ja auch wichtig. Ja, das ist jetzt ein Zierhelm. Gell? Den hat unser Pastor von seinen Lieben 12 Geschenke gekriegt an Weihnachten. Fand ich toll. Also, ihr müsst euch nur vorstellen, der hätte jetzt den Panzer an, das Tuch und das ganze Drumherum. Ist das schon eine imposante Sache, so ein Helm. Aber wie wichtig der Helm ist, das hat der Kevin erfahren am 30.
Januar.
Ja, denn er hatte Probleme mit seinen Gedanken. Die haben ihn gequält, die haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und dann hat er ganz bewusst diesen Helm des Heils aufgezogen. Und seit diesem Zeitpunkt ist er völlig frei davon. Also, dem Herr sei die Ehre.
Mit Stolz trage ich ihn.
Ja. Halleluja. Okay. Okay, ist das allein. Ja. Gut. Warum jetzt vergleicht dann der Heilige Geist das Heil des Christen mit so einem Helm? Ich denke einfach, weil von all unseren Geschenken, die Gott uns gegeben hat, das Heil am herrlichsten und am schönsten ist. Denn ohne dieses Heil. Toll. Leg's einfach flach davor, macht nichts. Oder leg's hier oben hin, kannst du auch machen. Ja, weil das Heil heißt ja auch, das Wort Heil heißt ja auch gerettet. Ja? Und ohne Errettung wird dir alles andere gar nichts bringen. Hättest du gar keine Möglichkeit, einen Teil dieser Rüstung zu gebrauchen oder anzuziehen. Es würde dir nicht gehören. Das ginge gar nicht. Weil der Feind möchte gerne, ja, diese Erkenntnis, die wir kriegen, die wir im Kopf haben und dann ins Herz wandern lassen, die will der gerne herausschneiden und wird sagen, du, das ist alles kein, gehört nicht zum Erlösungswerk Jesus Christus dabei. Ja, er will das rausschneiden aus unserem Denken. Er will uns auf dieser Ebene belügen. Und wisst ihr, der Kopf ist das bevorzugte Angriffsziel des Feindes. Unsere Gedanken. Es fängt ja alles immer mit Gedanken an. Es kann kein böses Wort aus deinem Mund herauskommen, wenn es nicht vorher in deinen Gedanken drin war. Ja, es ist nun mal so. Und da ist der Punkt, wo er kontrollieren, wo er manipulieren kann, wo er Menschen versucht, in falsche Richtungen zu lenken. Wisst ihr? Und wenn wir das verstanden haben, wer wir wirklich sind, und zwar ohne jeden Zweifel, wenn das eine Basis in unserem Leben ist, wer wir sind, die Gerechtigkeit Gottes und was wir haben, dank dieser Gerechtigkeit, ich weiß nicht, dann hat er doch gar keine Chance mehr, euch so zu attackieren, wie er das vielleicht vorher gemacht hat. Ja, und das Wissen um das Heil und die damit verbundene Tragweite, die sitzt wirklich wie so ein Helm fest auf unserem Kopf. Übrigens war der mit Schwämmen innen ausgekleidet. Die hatten damals noch so keine Kistchen, wie das jetzt heute der Fall ist. Woher kann mir mal jemand ein Taschentuch reichen? Dankeschön. Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, habt auf eure Gedanken acht. Und die Schrift sagt ja auch ganz klar, wir sollen den Anfängen wehren. Es fängt ja in den Gedanken ganz langsam an. Und manchmal erlebe ich das selbst bei mir, dass ich auf einmal eine ganze Ecke schon gedacht habe, denke, was machst du denn gerade hier? Was denkst du denn jetzt gerade hier? Dann hörst du sofort auf. Immer nach hinten und weg sind sie. Also manchmal macht es ja Spaß. Was heißt nicht Spaß, sondern manchmal will man das ja denken. Ja? Ich rede nicht von guten Gedanken. Ja, man geht manche Situationen im Kopf immer und immer wieder durch und du hast immer wieder bessere Argumente. Und zum Schluss hast du den Sieg. Hier. Euch geht das nicht so, aber mir ist das früher so gegangen. Ich weiß. Also, gebt auf eure Gedanken acht. Lasst sie nicht in euer Herz hinein, wenn sie nicht gut sind. Denn es sagt immer, es ist der weiteste Weg vom Kopf bis ins Herz. Es ist auch so. Aber wenn sie dann mal da drin sind, dann ziehen sie ganz schnell Wurzeln, diese negativen Dinge. Und wisst ihr, das brauchen wir auch nicht. Kommen wir zum Schwert des Geistes. Wir lassen es jetzt mal da liegen, ihr habt es ja schon gesehen. Zu der Zeit gab es 5 Schwerter, aber das Schwert, das Paulus hier vor Augen hatte, das hieß auf Griechisch Machaira. Es war ein zweischneidiges Schwert, an der Spitze leicht gekrümmt und es war einfach nur dazu gedacht, zum Zerstückeln. Das sage ich nie gern, aber es wurde in den Körper gestoßen, rumgedreht, rausgezogen und alles, was diese Rundung da unten mit hatte, wurde mit herausgezogen. Und vor diesem Schwert hatten die Gegner auch immer einen sehr großen Respekt, was man verstehen kann. Wer damit getroffen wurde, der hatte in der Regel keine Überlebenschance. Ohne Arm, ohne Bein kann man noch weiterleben, aber das ging dann nicht mehr. Und in Hebräer 4, Vers 12, da lesen wir, dass das Wort Gottes viel schärfer ist als so ein zweischneidiges Schwert. Ich sage es nochmal, als Jesus in der Wüste vom Teufel angegriffen wurde, da hat er sofort sein Schwert in der Hand gehabt. Er sagte, es steht geschrieben. Und wisst ihr, fangt doch auch mit diesem Satz einfach an. Wenn ihr merkt, Anfechtung, hier, Schwert ist wieder mal dran, muss gebraucht werden, dann sagt dem Teufel, es steht geschrieben. Ende. Dann weiß er schon, oh, die weiß da was. Oder der weiß da was. Dann wird er schon, geht er schon in Verteidigungsstellung. Ihr solltet immer die sein, die angreifen. Man kann auch mal in Verteidigungsstellung gehen. Das ist doch besser, du bist der Angreifer, wie dass du dich verteidigen musst. Der haut ja schon wieder zu. Nee, wenn, dann will ich derjenige sein, der da agiert. Ja, und es ist auch Fakt, du kannst die ganze Bibel in deinem Herzen haben. Du kannst sie vollkommen auswendig können. Wenn du sie nicht aus deinem Mund herauslässt, bringt sie dir überhaupt nichts. Es bringt dir nichts. du bist zwar gerettet und du bist ein Kind Gottes und das alles, das wird dir dann nicht weggenommen, aber du wirst hier, du wirst erliegen. Der Feind wird sehr gut, sehr schnell wissen, mit dem kann ich es machen. Ja, und wäre nicht nötig, lass das Wort aus deinem Mund heraus. Es ist dein Schwert, es ist deine Verteidigungswaffe. Das ist ganz wichtig. Zudem sind ja Schwert und Gürtel auch ganz intensiv miteinander verbunden. Das eine ist das geschriebene Wort, das andere das gesprochene. Und wenn das gesprochene Wort nicht nötig wäre, dann würde es auch nicht so geschrieben stehen. Das ist so. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du in deinem Herzen durch Bibelstudium, durch Predigten, durch gute Bücher lesen, einfach einen Schatz hast in deinem Herzen in Form von Wort Gottes. Dass du auch viele prägnante Bibelstellen einfach auswendig lernst. Ich habe es mal probiert. Am Anfang meines Glaubens habe ich 80 Bibelstellen auswendig gelernt. So, und dann konnte ich zwar die Bibelstellen, aber dann wusste ich nicht mehr, wo steht das jetzt im Einzelnen geschrieben. Das konnte ich mir nicht merken. Aber es ist ja nicht schlimm. Du musst nicht wissen, wo. Du musst nicht sagen, 1. Petrus 2, Vers 4 und sowas. Sondern du musst das Wort wissen. Das, finde ich, ist am allerwichtigsten. Das andere kann man nachschlagen. Na, wenn du das jemand anderem erzählen willst, da kannst du nachgucken in der Konkordanz. Aber es ist wichtig, dass der Heilige Geist in den Situationen, wo wir in Anfechtung kommen, aus deinem Schatz im Herzen ein Wort herausholen kann, gibt es dir in den Sinn und du sprichst es aus. Das geht aber nicht, wenn in deinem Herzen nichts drin ist. Ein Wort kann er nichts beiholen. Und Gott sagt, mein Wort kommt nie leer zu mir zurück. Also ganz wichtig. Wir wollen ja, dass das einen Effekt hat und dass es etwas herbeiholt oder zerstört oder abschneidet, was auch immer. Im Griechischen heißt zweischneidig doppelmündig, distomus. Das finde ich ganz toll, wenn ihr an euer Schwert denkt, denkt doch immer an den Begriff doppelmündig. Denn die eine Seite des Schwertes entstand, als Gott es zum ersten Mal aus seinem Mund herausgelassen hat. Und die zweite Schneide des Schwertes, die entsteht, wenn du das Wort Gottes aus deinem Mund herauslässt. Und beide Seiten sind gleichmäßig scharf, sie haben die gleiche Wirkung. Ist das was, oder?
Ja.
Oh. Ich bin begeistert davon. Und dann heißt das auch noch doppelmündig. Perfekt. Wisst ihr, wir werden so viel Sieg in unserem Leben haben, wenn wir diese Dinge beachten. Wir werden ein gutes Leben haben. Wir werden aus Anfechtungen stehend herauskommen. Ja? So wichtig ist das. Und außerdem fängt das Wort Gottes in uns an zu wirken. Das heißt ja, es ist ja auch lebendig, das Wort. Und wenn wir es in uns hineinlassen, und auch noch ins Herz hineinlassen, nicht nur hier oben drin lassen, dann bewirkt es etwas in uns, dann schneidet es Dinge durch, es schneidet Dinge heraus, ja, all den Schmotter, den Dreck, all die Erkenntnis an Gutem, ja, wird es uns vermitteln und wird es in uns festlegen, denn ich war zum Beispiel, es war 41, glaube ich, als ich mich bekehrt habe, und dann könnt ihr euch vorstellen, was in diesen 40 Jahren für einen Schrott sich da angesammelt hat, was für Haltungen und Gewohnheiten und Sichten ich entwickelt habe, da habe ich ja intensiv dran gearbeitet. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht von alleine entstanden. Ich fand das ja gut so und ich fand mich gut. Ja, dann kommt Gott und sagt er hier, da müssen wir eine Generalüberholung vornehmen. Da hat er all das rausgetan, Stück für Stück, so wie ich es verkraftet habe. Und das tut das Wort Gottes nämlich auch, wenn wir es in uns hineinlassen. Es bewirkt etwas, du wirst das fühlen, du wirst das spüren. Vor allem, wenn du rückwärts guckst, ganz besonders. Ja. Thomas hat mir Zeit gegeben, ein bisschen. Das war gut. Dann kann ich noch ganz kurz wiederholen. Der Gürtel, das heißt, lies das Wort Gottes, wenn du ein gutes Leben haben willst. Wenn du es nicht liest, dann beraubst du dich selbst vieler guten Dinge. Ja, dann tu Buße und triff heute eine Entscheidung, ab morgen oder ab heute schon, das Wort Gottes wieder regelmäßig zu lesen. Ganz wichtig. Überhaupt bei all diesen Teilen der Waffenrüstung, egal was du jetzt da nimmst, ist eines von Wichtigkeit. Ihr müsst Entscheidungen treffen. Ja, du kannst auch sagen, ich mache weiter so wie bisher. Gut, dann habe ich halt keinen Sieg. Das akzeptiert Gott auch. Aber warum sollte man das tun, ne? Wenn man es besser haben kann? Der Panzer der Gerechtigkeit. Lass keine negativen Sichten, Dinge in dein Herz hinein. Lass es einfach nicht hinein. Du hast die Herrschaft über dein Herz, nicht der Teufel. Selbst Gott nicht. Er akzeptiert, was du entscheidest. Er wird dich nicht vergewaltigen, an keinem Punkt. Ja? Und ein Merksatz, ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ihr habt dieses weiße Kleid an der Gerechtigkeit. Die Schuhe des Friedens, da denkt ihr einfach an den Schiedsrichter, ist auch ein einfaches Ding. Ja? Lasst ihm das letzte Wort. Seid nicht träge, zieht diese Schuhe nicht aus. Die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Den Menschen zu sagen, hier, du kannst in Frieden mit Gott leben. So wichtig, auch der Friede für euch persönlich in euer Herz und in euer Umfeld zu bringen. Und wenn ihr noch eins draufsetzen wollt, dann sagt ihr Gott, bitte mach mich zu einem Friedensträger. Lass mich deinen Frieden in Situationen hineintragen, wo andere gerade angefochten, wo sie in Streit und in Unruhe und in Unversöhnlichkeit und all diesen Dingen drin sind. Lass mich ein Friedensträger sein. Ja? Denn der Friede Gottes ist wirklich Voraussetzung für ein gutes Leben im Sinne Gottes. Seid einfach ein leserlicher Brief Christi. Der Schild des Glaubens, brauche ich nicht zu sagen, da ist die Erkenntnis des Wortes von allergrößter Wichtigkeit auch, um Glauben aufzubauen. Bei all dem braucht man das Wort. Der Helm des Heils. Wisst ihr, ein Prediger hat mal gesagt, dass Jesus nicht gekommen ist, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Fand ich super, auch diese Aussage. Genau so ist es. Denn wir waren doch alle tot. Wir waren alle in Sünde, wir waren alle tot. Wir hätten eine Strafe gekriegt. Oh, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber das war der Grund, warum der Vater seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, damit er an so einem Kreuz starb. Und all unsere Sünden, unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten, all den Schmerz da mit ans Kreuz genommen hat. Damit wir heute in dieser wundervollen Freiheit leben dürfen. Ja, weil er unseren geistlichen Tod getragen hat. Er kommt nicht mehr auf uns zu, weil wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Und in 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir werden ihm gleichgesetzt. Das Schwert des Geistes, nun, das ist eine absolut präzise und sehr kraftvolle Waffe. Und es kann den Teufel in Stücke hauen. Du sagtest die Schrift ganz einfach, das ist der Sinn des Ganzen, der dabei herauskommt. Wenn wir es aus unserem Munde herauslassen, hat es die gleiche Wirkung, wie wenn Gott spricht. Und wir werden das mit der Weisheit des Heiligen Geistes tun. Ja, nicht einfach drauf losballern. So wie man mit dem Gewehr kann man auch einfach drauf losballern. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern zielgerichtet und akkurat in den Situationen, wo es dran ist. Ja, denkt an das Doppelmündige von dem Schwert. Ist auch etwas, was man sich gut merken kann. Ja, unser Auftrag ist es, Land einzunehmen. Warum? Damit Menschen, die in diesem Land leben, gerettet werden können. Wir sehen das geistliche Land, ja, meine ich hier. Und wisst ihr, ich will diese Predigt auch nicht beschließen, bevor ich nicht die Möglichkeit gebe, den Menschen am Livestream oder auch wenn hier welche sitzen, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, Jesus in ihr Herz hineinzulassen, die Gelegenheit geben möchte, das zu tun jetzt. Denn heute hat jeder, der diese Predigt gehört hat, wieder mal die Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen. Die Weichen für die Ewigkeit. Und wisst ihr, egal wie jung oder wie alt wir sind, an diesem Punkt kommen wir alle mal. Wir stehen alle irgendwann einmal vor diesem Gott im Himmel, vor diesem Vater. Und ich habe immer so den Eindruck, er sagt dann eigentlich nur einen Satz. Er sagt zu dir, hast du meinen Sohn Jesus gekannt? Dann kannst du sagen, ja. Einer wird es schon sehen, wenn du ein weißes Kleid an hast. Aber wie sieht es denn aus, wenn du dann kein weißes Kleid trägst? Wenn du nicht errettet bist von seinem Sohn, der extra von dem Vater auf die Erde geschickt wurde, damit du gerettet werden kannst. Aber es ist deine Entscheidung. Du sagst ja dazu oder du sagst nein dazu. Und wenn du in deinem Herzen den Eindruck hast, ja, diesen Jesus, den will ich haben. Ich will auch die Vollmacht haben, die mir gegeben wurde, damit ich Einfluss habe auf mein Leben und das Leben meiner Familie. Oder Freunde, je nachdem, wo du stehst im Leben. Dann kannst du jetzt das Gebet mitsprechen. Ich werde euch ein kleines, kurzes Gebet vorsprechen und ihr könntet es gerne nachsprechen. Dafür stehen wir auf.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.